Ihr hört die Sendung Tiere im freien Radio Wüstewelle. An den Mikrofonen sind der Hund Krümelchen und Gabriele Busse. Und wir haben für euch Gitta Haas interviewt, die einen Lebenshof gegründet hat, nämlich den Lebenshof Tierleben in Ammerbuch, wo ganz viele gerettete Tiere leben dürfen und Tiere, die normalerweise geschlachtet werden würden. Wir haben die Gitta im Rahmen der 24-Stunden-Sendung interviewt, jetzt am Wochenende. Und bei mir im Studio waren außerdem noch Antonia, eine Praktikantin, und Noemi, eine ehemalige Praktikantin. Und eben die Gitta Haas vom Lebenshof Tierleben. Ja, Mensch, du hast einen Lebenshof gegründet, den Lebenshof Tierleben in Ammerbuch. Wie kommt man denn dazu, einen Lebenshof zu gründen? Und was ist das eigentlich genau?
Also, das war jetzt gar nicht so, dass wir dachten, wir gründen jetzt mal einen Lebenshof, sondern das war ein Prozess. Und die Vorgeschichte davon war, ich bin Ergotherapeutin und habe auch eine Zusatzausbildung gemacht in tiergestützter Pädagogik und Therapie und habe viel mit Hunden gearbeitet. Also ich hatte immer einen Therapiebegleithund und habe dann eben genau diese Zusatzausbildung gemacht. Und das Besondere daran war, also es gibt ganz viele Ausbildungen mit Hund oder mit Pferd, und das war eine mit sogenannten Haus- und Nutztieren. Und das fand ich eben total beeindruckend, dass man jetzt eben nicht nur Hunde und Pferde, sondern praktisch mit allen Tieren arbeitet. Und da gibt es auch eine ganz arg tolle Frau in Norddeutschland. Also darüber kam ich so ein bisschen dazu. Und eigentlich fängt es aber noch viel früher an, nämlich in meiner Kindheit. Und zwar, also es war einfach immer schon so, dass ich einen guten Draht hatte zu Tieren. Und also ich habe immer die Regenwürmer von der Straße gerettet oder war todtraurig. Ich habe einmal, das kann ich mich noch ganz gut erinnern, mit meinem Dreirad einen, Kellerassel überfahren. Und das war dann total schlimm für mich. Ich konnte es auch nicht ertragen, wenn andere Kinder Tiere gequält haben. Und meine Mutter, die hat immer so gesagt, man hat mir das in die Wiege gelegt. Also diese Empathie oder diese Verbindung mit den Tieren, so könnte man sagen. Und da gab es aber schon auch diese Diskrepanz, dass man dann zum Beispiel, man fand das Lämmchen auf der Wiese süß und ist dann ins Lokal nebenan gegangen und da gab es dann Lammbraten. Und das fand ich als Kind schon, also ich habe dann immer gesagt, ich möchte die Tiere nicht essen, oder wir waren auch mal mit einem Kindergarten angeln. Und ich fand das dann ganz schlimm. Also diese Fische kamen dann in den Eimer und dann waren die noch in der Badewanne und dann abends waren sie auf dem Tisch. Und dann, ich wollte eigentlich keine Tiere essen, und dann hat man mir aber erklärt, ja, man muss halt Tiere essen, das braucht man und so weiter. Und dann bin ich in meiner Jugend, bin ich vegetarisch geworden. Und dann in meinem späteren Erwachsenenleben hat sich das komischerweise aufgelöst. Also ich habe dann tatsächlich so selber gedacht, naja, vielleicht bin ich doch ein Raubtier, und so mit Familie, Beruf, Stress und so weiter. Und dann war eigentlich das Schlüsselerlebnis, mir hat ein Freund das Buch geschenkt, Tiere essen.
Von Jonathan Safran Foer. Genau, ich weiß mal nicht, wie man ihn ausspricht. Foer.
Kann man nicht so gut Namen merken. Und ich habe das Buch gelesen und dachte, okay, ich wusste, dass es schlimm ist, aber dass es so schlimm ist, wusste ich nicht. Und dann war ich erstmal ziemlich schockiert und habe auch viel im Internet recherchiert und habe Earthlings angeguckt und war dann sozusagen von einem Tag auf den anderen wieder vegetarisch und dann auch relativ schnell vegan.
Wie viele Jahre ist das her?
Ich bin so schlecht in Zahlen. Ich schätze mal, das sind so, also über 10.
Ich überlege gerade nur, weil wir haben doch mal zusammen Ziegen gerettet oder vermittelt.
Schafe,
Entschuldigung.
Ja.
Wann war das? Das ist definitiv
länger. Ist das noch länger? Ja.
Vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, um dich zu unterbrechen, wie ich dich kennengelernt habe. Nämlich, ich habe dich mal irgendwann abends in der Dämmerung, also ich kannte dich nicht, mit irgendeinem komischen Hund spazieren gehen sehen. Ich sehe so schlecht, ich habe 7 Dioptrien, muss ich sagen. Ja. Dachte ich, was ist denn das für ein komischer Hund? Und warum hat er so ein dünnes Halsband irgendwie? Ne? Und dann war das eine Ziege.
Schaf.
Ach, es war sogar ein Schaf. Siehst du, ich habe wirklich schlecht gesehen. Ach du meine Güte. Ach, du bist eine Ziege gewesen. Ach, es war ein Schaf. Ich hatte tatsächlich meine Brille nicht auf an dem Abend. Und dann habe ich dich gefragt, warum gehen Sie mit dem Schaf spazieren? Warum war das Schaf bei dir?
Ja, das war auch das nächste Schlüsselerlebnis dann. Und zwar war das so, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir schon ein paar Ziegen. Vielleicht war ich auch das Mal doch mit einer Ziege spazieren. Wo ich mich jetzt erinnern kann, wo wir uns begegnet sind, da hatte ich Kontakt mit einem Schäfer. Und bei Schafen ist es so, dass die Mütter oft die Lämmer nicht annehmen. Warum das genauso ist bei Schafen, ist das wirklich häufig. Vielleicht durch Überzüchtung oder ich weiß es nicht. Und die muss man dann mit der Flasche aufziehen. Wenn jetzt aber viele Schäfer heutzutage machen das nicht mehr voll berufstätig, sondern nebenher, dann sind die den ganzen Tag arbeiten, dann können die das natürlich nicht machen. Und ich habe das dann irgendwie so mitgekriegt. Der Schäfer hat Probleme mit seinen Lämmern, da sterben sehr viele und so weiter. Bin dann da vorbeigegangen und rucki zucki hatte ich zwei Lämmer.
Obwohl du ja nicht auf dem Bauernhof wohnst, sondern du hast ja einfach nur eine Wohnung in Tübingen.
Genau, da haben wir in Tübingen gewohnt. Genau.
Wie hast du das dann gemacht mit dem Schaf?
Ja, dann wollte ich die eigentlich ins Tierheim bringen. Und dann haben die mir gesagt, ja, also nö, sie haben Hunde und Katzen, aber also Schafe haben sie nicht. Sie haben da auch keine Kapazitäten dafür. Und da ist mir das auch klar geworden, was mir vorher nicht so klar war, also für Hunde und Katzen oder vielleicht auch noch Kaninchen, gibt es ein Tierheim, wenn die in Not geraten. Und für Nutztiere gibt es einen Schlachthof. Und dann haben wir beschlossen, okay, komm, wir ziehen die jetzt selber mit der Flasche auf. Und ich habe auch gearbeitet und wir haben dann denen im Haus einen Verschlag gebaut.
Ach, tatsächlich?
Genau, und die ganze Nachbarschaft und alle aus dem Haus haben mitgeholfen, weil man muss denen ja alle 3 Stunden die Flasche geben. Und so haben wir dann die Schafe aufgezogen.
Also wie viele waren das dann?
Die Lämmer, das waren 2 Lämmer. Und wir hatten aber schon Ziegen. Und die Ziegen waren in Tübingen auf dem Galgenberg. Und von dem her ging das dann schon, dass wir die Schafe auch dann behalten haben.
Ihr habt die dann dazugestellt einfach, oder wie war
genau,
das?
Genau, da waren die dann zusammen am Anfang, die Schafe und die Ziegen, ja.
So hat es angefangen, mit den Ziegen, die ihr eh schon irgendwie hattet, und 2 Schafen, die halt sonst getötet worden wären oder die gestorben wären.
Ja.
Und ganz kurze Frage, du hattest sie dann ja in der Wohnung gehabt, diese Schafe, hast du gesagt. Mhm. Und wie hast du denen dann quasi so ein kleines Ställchen gebaut oder wie hast du die dann gehalten?
Ja, genau. Ja, also damals war das noch so, da waren wir auch also wirklich unerfahren. Also ich habe auch einige Schäferinnen angerufen, die mir dann Tipps gegeben haben und auch viele haben gesagt, oh je, also das ist nicht so einfach, also auch nicht traurig sein, wenn sie nicht durchkommen oder so. Und wir hatten dann, also wir haben so einen ebenerdigen Keller, also jetzt nicht, also mit Tageslicht und so weiter. Und da haben wir dann so einen, nennt man das jetzt, so einen kleinen Stall gebaut, wo die dann drin waren. Und dann hat mir aber auch eine Schäferin erzählt, ich musste ja dann auch nachts immer aufstehen und da runtergehen und die Flasche geben und so weiter. Und die hat dann zu mir gesagt, also ich gehe doch nachts da nicht raus in den Stall. Also bei mir kriegen die eine Windel an und ich nehme die mit in die Wohnung.
Nein, wie süß.
Und so, also wir haben jetzt schon inzwischen, oh Gott, ich müsste jetzt rechnen, also das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wir haben auf jeden Fall schon einige Lämmer aufgezogen mit der Flasche, haben auch alle durchgekriegt, obwohl manche wirklich schon ganz schlecht dran waren, also wo es auch kritisch war, ob man sie durchkriegt oder nicht. Und die wachsen jetzt bei uns, also die bekommen dann wirklich eine Windel an und so ein Babybody.
Nein!
Und dann sind die mit in der Wohnung und wachsen mit den Hunden auf. Und da gibt es jetzt schon Leute, die auch sagen, das ist kritisch wegen Fehlprägung oder so. Aber bis jetzt, also die haben sich alle trotzdem gut später in die Herde eingefunden. Das gab keine Probleme und es ist auch ganz lustig. Also wir haben zum Beispiel ein Schaf, die Anni, die hat eine Freundschaft mit unserem Hund und das ist geblieben. Also die möchte jetzt auch immer noch ab und zu, also die Schafe, die haben so ihren Bereich. Und die will aber immer wieder raus, dann machen wir aufs Tor, dann geht sie raus, dann ist sie bei den Hunden und dann liegen die auch zusammen oder spielen zusammen und dann will sie wieder zurück zu ihrer Herde.
Oh, wie toll. Und wie alt ist die?
Oh, Also das ist mein Schwachpunkt, dass ich so mit Zahlen...
Nicht so dein Thema. Okay, aber ist sie noch ein Kind oder
schon? Nee, die ist schon ein paar Jahre alt.
Okay, also nicht mehr klein.
Nee, genau. Das ist ein richtig großes Schaf inzwischen, ja.
Aber richtig süß.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar mich würde irgendwie brennend interessieren, welche Marke nimmt man für so Schafswindeln? Gibt es da irgendwie eine bestimmte? Muss man da irgendwie auf Pampers zurückgreifen? Oder?
Also man kann da ganz normale Babywindeln nehmen. Und das Einzige ist, bei den männlichen Schafen, da nimmt man einfach zwei. Weil okay. die pinkeln, also da ist das weiter vorne. Und dann muss man am Bauch einfach auch nochmal so eine Windel drum machen. Mhm. Genau, aber einfach normale Babywindeln.
Das ist ja super süß.
Und wie lange leben die dann bei euch so in der Wohnung mit und mit Flasche und Windel?
Ja, also das sind dann so, je nachdem, also oft werden die Lämmer halt im Januar, Februar geboren. Mhm. Und dann ist es einfach kalt auch, dann kann man die auch nicht draußen lassen. Bei uns kriegen die, glaube ich, sogar 6 Monate die Flasche. Also das machen, glaube ich, nicht alle so lang. Und dann sind die halt so lang bei uns, solange es kalt ist. Und also am Anfang kriegen die alle 3 Stunden die Flasche, aber dann werden die Abstände schon auch größer. Und dann, ja, dann werden die so langsam in die Herde eingewöhnt, mit einem halben Jahr spätestens.
Und das heißt, ihr habt jetzt fortlaufend, bekommt ihr Lämmer, die sonst eben vom Schäfer da nicht überleben würden, oder?
Das ist so, also wir haben jetzt inzwischen, haben wir 25 Schafe und damit ist eigentlich
25?
Unsere...
25? Ja, aber nicht in der Wohnung.
Nein. Nein, also da kommen wir noch gleich dazu, auf unser Grundstück und wie wir da dazu kamen dann, weil früher waren die auf dem Galgenberg und irgendwann wurde das aber auch zu klein. Eigentlich haben wir jetzt unsere Kapazitäten erreicht und haben uns aber auch Gedanken gemacht. Also dieses Jahr haben wir tatsächlich keine Anfragen gekriegt. Aber wir kriegen natürlich auch ganz viele Anfragen auch von anderen Tieren, von Schweinen, von Rindern, von was weiß ich was alles. Und es ist schon so als Lebenshof, man muss ganz arg oft Nein sagen, weil man hat gar nicht die Kapazitäten, alle Tiere aufzunehmen. Und bei den Lämmern haben wir auch gesagt, also ich habe jetzt eine Adresse, wo ich auch weitervermitteln kann, also die Flaschenlämmer aufnehmen. Oder wenn wir welche aufnehmen, dann müssten wir versuchen, die danach dann weiter zu vermitteln. Weil das ist halt das Ding. Also man kann nur eine begrenzte Anzahl an Tieren retten. Und was man halt machen kann, ist aufklären. Also weil das ist ja eh, das wäre ja so ein Fass ohne Boden, was man ja gar nicht bewältigen kann, wenn sich nicht was ändert. Also, und das ist eben unser nächster Punkt. Also mein anderes Herzensprojekt ist die Kinder- und Jugendarbeit und das zu verbinden. Und
also und das macht ihr ja auf eurem Hof, genau. Lebenshof Tierliebe. Ja. Das macht ihr, ihr macht ja auch pädagogische Arbeit.
Genau.
Ne?
Was für Projekte habt ihr dann da zum Beispiel?
Also wir haben 2 offene Nachmittage, also das heißt, da können die Kinder ab der Einschulung einfach vorbeikommen, also es ist ein offenes Angebot, also die können einfach kommen, wenn sie Zeit und Lust haben und dann können die aber auch selber wählen, was sie machen möchten, also entweder Tierkontakt oder was helfen, ausmischten oder Tiere bürsten oder aber auch andere Sachen. Also die können auch andere Sachen machen, zum Beispiel kochen, Feuer machen, Hütten bauen.
Und das ist 2-mal im Monat?
Zweimal die Woche.
Zweimal die Woche sogar?
Ach, Mittwoch und am Freitagnachmittag.
Und wie finden die zu euch? Also ist es dann immer ein Projekt, mit dem die dann herkommen zu euch? Oder wie ist es?
Nee, das, also tatsächlich wirklich ein offenes Angebot. Also das ist natürlich für die Kinder aus dem Ort. Also wir sind in Ammerbuch-Pfäffingen. Die können dann selber kommen, aber es kommen auch viele Kinder aus den Teilorten oder auch aus Tübingen. Klar, die werden dann schon auch gebracht, aber es gibt auch Kinder, die kommen mit dem Fahrrad oder mit der Ammertalbahn. Und das andere ist halt, dass wir Ferienprogramme machen und da sind die dann wirklich eine ganze Woche bei uns. Also nicht übernachten, also die kommen morgens und gehen dann nachmittags wieder. Aber da versorgen wir dann jeden Morgen gemeinsam die Tiere und ja. Und da gibt es ja so einen Spruch: Nur was ich kenne, liebe ich und nur was ich liebe, schütze ich. Und ja, das ist halt so auch das, wo ich denke, dass die Kinder überhaupt auch mal wieder in Kontakt oder in Berührung kommen mit den Tieren. Weil wenn ich nie ein Schwein sehe, nur im Supermarkt praktisch abgepackt, dann weiß ich nicht, dass es vielleicht für ein Schwein nicht so cool ist, auf 0,7 Quadratmeter zu leben. Aber wenn ich mal gesehen habe, wie das Schwein über die Wiese rennt und wie es sich hinlegt, wenn man es bürstet, und dass die ja im Endeffekt intelligenter sind wie Hunde oder wie ein zweijähriges Kind. Also so wollen wir da schon auch anregen zum Nachdenken.
Und ich will jetzt irgendwie keine Frage vorweggreifen, aber wie finanziert sich denn der Lebenshof mit auch den Projekten und so, die ja auch Arbeit für euch bedeuten?
Ja, also da muss man dazu sagen, also ich habe davor auf der Kinder- und Jugendfarm in Tübingen gearbeitet, und jetzt war ja die Frage, wie kommt man drauf, einen Lebenshof zu gründen? Und wie gesagt, das war ja so ein Prozess. Also es waren das eine aus meiner Kindheit. Ich habe tatsächlich auch in meiner Kindheit schon gesagt, ich würde gern ein Kinderheim und Tierheim aufmachen. Irgendwie.
Ach, schön.
Und dann habe ich das ja ganz lange da gar nicht mehr dran gedacht und war ja dann Ergotherapeutin und so weiter, aber war ja immer mit den Tieren verbunden, und auch eben dieses, ja, dass ich es irgendwie damals schon nicht so verstehen konnte, dass man die einen Tiere streichelt, die anderen Tiere isst und so. Und dann war eben das mit dem Buch, dass ich das Buch gelesen habe und dann ganz arg viel negative Bilder gesehen habe. Also ich habe mich da wirklich mit befasst, was passiert mit den Tieren in der Industrie. Und dann habe ich im Internet, und genau, ich bin vegan geworden. Ich kannte keinen Mensch, der vegan ist. Also da fühlt man sich auch ziemlich einsam erstmal. Also wie gesagt, vor 10 Jahren, also ich weiß es nicht ganz genau. Und dann habe ich eben so andere Lebenshöfe entdeckt im Internet. Das war Buttenland und Erdlingshof. Und habe dann immer, ich weiß gar nicht, gab es da schon Instagram oder so, also oder Facebook oder so. Und dann wurden mir immer plötzlich diese schönen Bilder angezeigt. Und das waren immer so schöne Bilder von glücklichen Tieren, auch in Beziehung mit Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, auch wieder so ein Spruch, der von Gandhi ist, da weiß ich sogar, sei du selber die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Also wo ich dachte, klar, ich kann jetzt, also habe ich auch gemacht, Aktivismus, bin auch auf die Straße gegangen, aber viele Leute sehen die Bilder, also man will es ja dann auch plötzlich, hey, guck mal, was passiert da und so, aber viele Leute wollen es ja gar nicht wissen. Und dann selber sich immer mit diesen negativen Bildern zu befassen. Und dann dachte ich mir, nee, man kann doch die Leute auch berühren, einfach genau, indem man was anderes schafft, indem man so einen Gegenpol schafft. Und da kam eben dann noch dazu, meine Schwiegereltern, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und wir haben den Betrieb übernommen. Und das war ein Obstbaubetrieb oder ist ein Obstbaubetrieb, und die hatten früher die Tierhaltung, also auch Milchkühe und Mastschweine und Hühner, aber die waren alle im Stall, also die waren nicht draußen. Und es gab dann aber auf dem Gelände, wo auch die Obstbäume sind, gab es eine Freilandschweinehaltung, und das war die erste Freilandschweinehaltung in Baden-Württemberg.
Und tatsächlich, die erste Freilandschweinehaltung in Baden-Württemberg, wie deprimierend ist das denn?
Ja.
Was?
Ja,
wie kann das denn sein?
Ist auch so, wegen diesen ganzen Schweinehygieneverordnungen und so weiter, ist das gar nicht so einfach, eine Genehmigung für eine Freilandschweinehaltung zu bekommen. Und als wir diesen Betrieb übernommen haben, haben wir dann nachgefragt, ob wir wieder auf dem Gelände Schweine halten dürfen. Und dadurch, dass es schon mal genehmigt war, haben wir wieder die Genehmigung gekriegt. Weil das muss man wissen, wenn man Schweine halten möchte, braucht man eine Genehmigung.
Vom Veterinäramt?
Ja.
Warum bezieht sich die speziell auf Schweine, weißt du das?
Ja, das hat was mit der afrikanischen Schweinepest zu tun. Ja, also deswegen darf man mit Schweinen zum Beispiel auch nicht spazieren gehen.
Ja. Und dann hast du eben diese Genehmigung bekommen dann für die Schweine? Und dann hast du da deine Tiere draufgestellt, die du gerade da hattest, oder wie?
Ja, genau. Also damals waren die ja noch, also wir hatten die dann schon auch im Sommer manchmal und in Pfäffingen, aber
Sekunde noch, Entschuldigung, warum hattet ihr da gerade Schweine überhaupt? Weil bisher hattest du ja nur von den Ziegen und Schafen erzählt.
Genau.
Wie kamen jetzt die Schweine zu dir?
Ja, ja, nee, die hatten wir ja noch gar nicht.
Ach
wir
so,
hatten
die
dann nur mal erstmal die Genehmigung.
Ach so, jetzt verstehe
genau,
ich.
Genau, ich habe vorher gefragt.
Ah, das ist natürlich eine gute Idee.
Genau, und dann war eben so die Idee, dann dachten wir, also wir hatten ja dann die Schafe und Ziegen und die waren dann eben im Sommer dort und im Winter waren die hier in Tübingen auf dem Galgenberg. Und dann, nachdem wir die Genehmigung hatten, dann haben wir auch schon noch lange überlegt, was nehmen wir denn jetzt für Schweine? Und ich hatte ja diese Zusatzausbildung in tiergestützter Pädagogik und Therapie. Und da hat man, weil das ja auch mit Haus- und Nutztieren war, hat man natürlich auch diese ganzen Tierarten mal durchgenommen gehabt. Aber trotzdem muss man sich ja da nochmal überlegen, was nimmt man jetzt für Schweine? Also welche Rasse oder nimmt man jetzt so ein, zum Beispiel so ein Hybrid-Mastschwein? Aber die sind dann eben auch überzüchtet, also das ist auch sowas, was mir jetzt über die Jahre klar geworden ist, dass ganz arg viele Tiere überzüchtet sind und allein schon dadurch gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Und dann hat sich's ergeben, dass Freunde von uns wiederum Freunde haben, die einen Biohof haben. Und wir haben gesagt, komm, wir gehen mal mit uns das angucken, weil die auch Rinder- und Schweinemast hatten. Und dann waren wir dort und dann war da so ein kleines Ferkelchen, also das war so eine Gruppenhaltung und es flog immer so, also die haben dann da gerade Futter gekriegt und die Schweine haben sich alle aufs Futter gestürzt und das kleine Ferkelchen, das flog dann immer so durch die Luft, weil die anderen da halt das Futter, dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem? Und dann haben die gesagt, ja, sie wissen auch nicht, die Geschwister sind alle gestorben.
Was, warum sind die Geschwister gestorben von dem Tierchen?
Das wussten die okay, auch nicht, das ist halt jetzt übrig geblieben und so. Und ja,
ja, das ist ein toller Biohof, die haben nicht mal gewusst, warum ihre Tiere sterben. Und dann haben die euch das Ferkelchen mitgegeben.
Ja, so. Dann haben die gefragt, ob wir das nicht nehmen möchten und dann haben wir gesagt, naja, okay, wir überlegen uns das. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann ist das jetzt unser erstes Schwein und dann sollte die ja natürlich nicht alleine sein und dann haben wir gesagt, wir nehmen noch ein zweites dazu und sie sollen es aussuchen, weil wir, also ich war völlig überfordert, wie soll ich jetzt aussuchen, welches Tier ich jetzt da praktisch rette, genau. Und dann haben wir zwei gehabt, das war dann Frieda und Schweinchen und genau, und Schweinchen heißt so, weil ich war auch schon immer großer Fan von Michel aus Lonneberger und der hatte ja so ein Ferkelchen. Ich dachte immer, es hieß Schweinchen, deswegen heißt es Schweinchen. Ach, aber eigentlich hieß es bei ihm, glaube ich, Ferkelchen. Und das hat mich als Kind auch schon fasziniert. So, seitdem fand ich auch Schweine immer toll. Genau. Und dann waren das unsere ersten zwei Schweine. Und das sind ungarische Wollschweine.
Das heißt, die produzieren dann Wolle?
Nee. Die heißen nur so.
Die heißen nur so.
Weil das die eben, also den rosa Schwein, den hat man ja die Borsten weggezüchtet. Und die sind dann auch anfälliger für Sonnenbrand zum Beispiel. Wobei die sich auch dran gewöhnen. Also wir haben ein Schwein gekriegt, das kam aus einer Wohnungshaltung.
Was? Aus einer Wohnungshaltung?
Ja, also da, das war dann auch sowas, dass, also Schweine werden auch gern verschenkt. Also zum Beispiel zur Hochzeit oder zum Geburtstag oder...
Ja, darf man das überhaupt?
Also inzwischen, glaube ich, fragen die dann schon mal öfters nach einer Betriebsnummer, aber also Schweine werden schon auch verkauft, obwohl man ja eigentlich die Genehmigung braucht. Und da kriegen wir schon auch so Anfragen. Also neulich war es eben ein Schwein, das auf einer Hochzeit verschenkt wurde und dann, was sollen die Leute dann mit diesem Schwein? Da habe ich dann auch mitgeholfen, weil die Frau, die sich dann dem angenommen hat und sich drum gekümmert hat, die war zufällig auf dieser Hochzeit und hat es dann erstmal bei sich vorübergehend untergebracht und dann ist es an Rüsselsheim gekommen. Das ist ein großer Verein, die ganz viele Schweine haben. Genau, und das Schwein aus der Wohnungshaltung, da war es eben auch so, der Mann hat seiner Frau dieses Schwein zu Weihnachten geschenkt und sie wollte es dann anmelden und hat die Genehmigung nicht bekommen, weil es im Wohngebiet war. Und außerdem darf man Schweine auch nicht alleine halten. Ja, und der kam dann zu uns, der Anton, und der hat am Anfang echt richtig Sonnenbrand gekriegt. Wir mussten ihn dann immer einschmieren mit Sonnencreme und so. Und er wusste auch nicht, wie man sich suhlt, aber inzwischen kann er das alles und kriegt jetzt auch keinen Sonnenbrand mehr.
Und kommen denn die Schweine untereinander dann klar?
Ja, also das ist auch nicht einfach, also weil die haben auch so eine Rangordnung. Und das Schwein, wo neu dazukommt, das muss am Anfang schon echt erstmal einstecken. Ja.
Was war eigentlich der entscheidende Impuls, dass du gesagt hast, also wir haben jetzt diese zwei Schafe und wir haben die Ziegen. Und was war eigentlich der Impuls, dass du gesagt hast, ich stelle die jetzt auf ein anderes Grundstück? Also, dass du wirklich auf einmal größer geplant hast?
Naja, also wir haben ja das Grundstück praktisch übernommen, ja? Also den Betrieb. Und dadurch hatten wir ja die Möglichkeiten.
Ach so,
und
die
letztendlich, genau, und letztendlich war das ja schon immer mein Traum. Also wir haben auch immer so mal geguckt, ob wir nicht einen Hof finden. Aber also hier in dem Raum einen Hof zu finden, das ist einfach richtig schwierig. Und dann müssten wir irgendwo, was weiß ich, irgendwo weit weg. Und ich mag Tübingen eigentlich schon sehr gern und wollte eigentlich hier gern in der Gegend bleiben. Und auch unsere Kinder sind hier aufgewachsen und so, also ich wollte jetzt nicht unbedingt weg und dann war das so ein Kompromiss. Also es ist auch immer noch ein Kompromiss, weil, also man könnte es schon, sagen wir mal, komfortabler haben. Also es ist schon alles relativ einfach. Also am Anfang haben wir wirklich die Wasserkanister geschleppt und hatten gar kein Licht. Man kann da auch nicht wohnen. Also es ist im Außenbereich und inzwischen haben wir manche Dinge schon vereinfachen können, aber
und habt ihr denn einen Schuppen bauen dürfen? Weil ich weiß nur, dass du für jeden Schuppen brauchst eigentlich eine Baugenehmigung.
Ja, genau. Also das sind so Sachen. Also da stand eben auch schon eine Scheune und dadurch, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb war oder ist.
Also da steht einfach eine Scheune oder wie kann man sich das vorstellen? Was steht bei euch so alles jetzt auf dem Grundstück rum?
Ja, also wir haben Offenstelle. Also es ist eine Robusthaltung. Also und das war auch immer so, was die Tierärztin von Anfang auch immer gesagt hat. Also für die Tiere ist das super, weil die können immer rein und raus, wie es ihnen gefällt. Aber für die Menschen ist es schon ein hoher Arbeitsaufwand.
Warum?
Naja, weil wir eben, also wenn man jetzt einen großen Stall hat zum Beispiel, dann hat man da eben im Winter auch Licht und Wasseranschlüsse und so weiter. Und wir müssen schon viel Wasser schleppen.
Noch immer? Ihr habt keine Wasserleitung gelegt?
Nee, das geht dort nicht.
Ach, also ihr macht das alles ohne eine Wasserleitung?
Mhm. Also wir haben also schon einen Wasserspeicher, aber das ist einmal Regenwasser, aber es gibt da keine Wasserleitung.
Oh Gott, wie macht ihr das im Sommer, wenn es jetzt mal 4 Wochen kaum geregnet hat? Wie macht ihr das?
Ja, also wir haben einen Wasserwagen und mit dem fahren wir dann das Wasser.
Was ist ein Wasserwagen?
Also das ist so ein naja, wie stellt man sich das vor? Also
ist so ein kleiner Tank,
ein paar tausend Liter Wasser rein und das können wir dann mit dem Traktor da hochfahren.
Ach so, ja. Okay. Das wusste ich gar nicht, Mensch. Das ist ja alles ein Wahnsinnsaufwand ohne Wasser. Und habt ihr Strom inzwischen?
Solar. Also so viel Strom brauchen wir nicht und das geht eigentlich ganz gut, das reicht dann. Aber da könnten wir auch noch einen Stromanschluss legen. Also da sind wir gerade am Überlegen, ob man einen Stromanschluss legt. Und
braucht man dafür auch nochmal eine Genehmigung?
Ich glaube nicht.
Und sag mal, wie viele Tiere habt ihr denn jetzt inzwischen? Also es hat ja angefangen mit ein paar Ziegen, das hat man nicht erzählt, warum ihr die eigentlich hattet. Und dann zwei Schafe und dann habt ihr die zwei Schweine und dann noch eins. Aber was habt ihr denn? Wen habt ihr inzwischen so bei euch?
Genau, ihr könnt ja jetzt mal mitzählen. Die Kinder zählen ab und zu die Tiere. Also ich weiß es dann immer nicht so ganz genau, die Zahl. Also es fing an mit den Ziegen und davon haben wir inzwischen 8. Dann haben wir die Schafe, das sind 25. Dann haben wir inzwischen 6 Schweine, 4 Ponys, 2 große
Sekunde,
und 2...
Sekunde, langsam, ich schreibe nämlich mit. Kannst du nochmal, also ihr habt 8 Schafe, 25, nee, 8 Ziegen.
25 Schafe, 6 Schweine, 4 Ponys.
4 Ponys?
Also 2 große und 2 Shetties und... Dann haben wir 15 Hühner, 5 Kaninchen, 2 Katzen, 3 Rinder.
Ach, ihr habt Rinder.
Und 3 Hunde. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen.
kann das sein, dass ihr 71 Tiere habt?
Sonst waren es immer so um die 60, ja, als die Kinder rausgerechnet haben.
Oh mein
haben.
Gott, habt ihr ernsthaft 71 Tiere? Ich krieg einen Vogel. Das gibt's ja nicht. Wie versorgt ihr die? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also das ist jetzt inzwischen ist das schon auch ein großer Betrieb geworden. Und also ich habe ja mal angefangen, so alleine mehr oder weniger, also mit Familie das zu machen. Und das wäre jetzt so nicht mehr möglich. Also wir haben ja dann dieses Grundstück bekommen, haben dann die GOG gegründet. Aber ich weiß gar nicht, früher habe ich das dann parallel gemacht. Und genau, ich habe jetzt vor 3 Jahren habe ich aufgehört zu arbeiten. Also mache ich jetzt nur noch das. Und wir haben inzwischen 3 Bufti-Stellen. Die sind jetzt im Moment auch gerade alle 3 besetzt, nicht immer. Und wir haben viele Leute, die ehrenamtlich mithelfen. Und das ist wirklich echt eine tolle Sache. Genau, also die uns da einfach unterstützen. Also die Buftis, die sind jetzt immer von Montag bis Freitag da. Die machen, also die helfen bei der Tierversorgung. Genau, und dann am Wochenende kommen halt ehrenamtlich Leute vorbei. Und wir haben also 2, also mein Mann macht das ja mit mir. Und wir haben 2 kleine Stellen auch, also dass wir angestellt sind, von irgendwas müssen wir auch leben und versichert sein und so weiter. Mhm. Und haben jetzt tatsächlich, und das ist aber über die Pädagogik, also die ganze Tierversorgung, das ist alles im Ehrenamt. Und die Anstellung ist über die Pädagogik und das wird im Moment über eine Stiftung finanziert. Also gerade, dass die Kinder 2-mal die Woche nachmittags kommen können und dann morgen zum Beispiel haben wir einen offenen Sonntag, da können alle Interessierten kommen. Das ist von 14 Uhr bis 17 Uhr, das machen wir auch so 1-mal im Monat, so einen offenen Tag. Und dann halt die Ferienprogramme noch und dann haben wir halt Patenschaften. Also weil das sind natürlich, die Frage war vorhin auch, die habe ich noch nicht beantwortet, gell, wie wird das alles finanzieren? Und das ist schon so, dass wir selber halt die Möglichkeit haben, da viel Zeit reinzustecken, weil wir selber nicht so hohe Lebenshaltungskosten auch haben. Und dann gibt's halt Patenschaften. Also wir haben dann irgendwann angefangen, so dass man Tierpatenschaften übernehmen kann, weil allein die Tierarztkosten, also jetzt sind ja auch die Gebührenordnung, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da war so eine Anpassung, ja, ja, und die sind zum Teil doppelt so hoch geworden. Mhm. Also das heißt, also das kommt ja immer drauf an, das ist auch nicht so vorhersehbar. Also manchmal hat man jetzt nur so das Übliche, was man halt machen muss, aber wenn dann mal ein Tier krank ist, dann kann das halt auch schnell richtig viel Kosten sein. Und dann halt das Futter und ja, und es gibt Spenden, also man kann auch, also wir stellen immer wieder auch Anträge oder es gibt dann solche Aktionen, jetzt war ich gestern war ich bei Kaufland, da gab es so eine Aktion, dass man sein Pfand spenden konnte oder aufrunden konnte. Und dann kann man sich da bewerben und die Leute konnten sogar abstimmen. Also solche Töpfe hat man manchmal oder
ihr habt einen Umweltpreis gewonnen.
Umweltpreis, genau, von den Stadtwerken haben wir jetzt zum 2. Mal einen 4. Platz gekriegt. Das ist auch für die Pädagogik, fürs pädagogische Angebot. Und dann haben wir eine Firma, die uns unterstützt mit Hundefutter. Also die spenden uns 500 Euro im Monat und so verschiedene Sachen, ja.
Kannst du grob überschlagen, wie viel ihr braucht, um die Tiere zu versorgen? Also wie viel braucht ihr so im Jahr oder so?
Also das ist, ich habe jetzt vorhin nochmal die Zahlen angeguckt. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir einen, also da waren es über 80.000 Euro, aber da waren eben auch die Personalkosten für die Pädagogik mit dabei. Und dieses Jahr haben wir eine Kalkulation, die ist jetzt noch höher, weil wir jetzt auch einen neuen Mitarbeiter haben, der ab April anfängt, also einen weiteren Hauptamtlichen. Weil man muss sich das schon so vorstellen, also wir haben eine 7-Tage-Woche und ja, also wir haben die Hauptverantwortung und wir haben zwar viele Leute, die mithelfen, aber dass wir selber mal frei haben oder das ist schwierig. Und ich habe mich natürlich auch reingefuchst in diese ganze Tierversorgung und also diese Zusatzausbildung, aber auch so, man muss wahnsinnig viel recherchieren, weil die Tierärzte zum Teil auch nicht wissen, Welt es ja gar nicht so vorkommt, dass man jetzt zum Beispiel Hühner behandelt. Ja, was macht man da, wenn jetzt ein Huhn krank ist?
Und was macht man, wenn ein Huhn krank ist?
Ja, inzwischen haben wir jetzt auch eine Tierärztin, die sich da selber auch weitergebildet hat. Also so findet man dann auch für jede Tierarzt wieder den Spezialisten. Aber wir wissen jetzt auch viele Sachen so selber. Man kann zum Beispiel den Hühnern so Knoblauch mit Honig machen. Bei Erkältung oder Oregano ist gut, ins Futter reinzumachen oder ätherische Öle. Oder es gibt so ein Pulver, das die Milben abtötet und... Ja, also.
Aber woher weißt du, was man mit Schweinen macht oder mit Rindern? Ihr habt ja dann diese ganz komplizierten und großen Tiere dazu bekommen. Und ich habe irgendwann mal durch Zufall erfahren, wie kompliziert eigentlich Schweine zu halten sind. Und dann kommt ja auch noch die Hufpflege dazu und so weiter. Wie hast du dir das alles angeeignet?
Stück für Stück. Ja, also das gibt dann schon so Herausforderungen, eben wie zum Beispiel, normalerweise werden Schweinen ja nicht die Klauen geschnitten, weil die gar nicht so alt werden, dass man denen die Klauen schneiden muss. Und jetzt kann das aber schon sein, dass man denen dann mal die Klauen schneiden muss. Und wir haben jetzt auch da jemanden gefunden, der uns da hilft. Und ja.
Wie deprimierend ist das denn, dass die Tiere gar nicht so alt werden dürfen, dass man denen jemals die Klauen schneiden muss, normalerweise, ne? Und dass man dann erstmal einen Tierarzt suchen muss oder eine Tierärztin, die das macht oder kann.
Ja, das ist schon
deprimierend.
So, dass das ja jetzt so in der normalen Nutztierhaltung ja nicht darauf ausgelegt ist, dass die Tiere alt werden.
Und das zeigt aber auch, dass es in der Biohaltung auch nicht unbedingt anders ist. Sonst gäbe es ja diese Tierärzte. Sonst könnte man ja den Schweinen einfach die Klauen schneiden. Aber offenbar haben die nicht die Gelegenheit dazu, weil die Tiere nicht alt genug werden oder auch nicht raus können oder irgendwas. Ne? Sag mal, woher hast du eigentlich deine drei Rinder?
Ja, also das war jetzt auch sowas, also mit Rindern, also wie gesagt, wir haben ja dann eben gesagt, wir bauen das weiter aus oder beziehungsweise man muss es nochmal anders sagen, wir haben so langsam angefangen, dass wir so ein bisschen ein paar Angebote gemacht haben über die Familienbildungsstätte Tübingen oder über das Sommerferienprogramm Tübingen. Und die Nachfrage wurde immer größer, also die Leute haben gefragt, ja, was macht ihr noch oder die Kinder. Das war dann echt so krass. Also die Kinder, die kamen im Sommerferienprogramm und dann kamen die ein Jahr später wieder. Aber dazwischen war ja ein ganzes Jahr vergangen. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich wäre es schon schön, die Kinder können öfters kommen. Und so hat sich das so entwickelt, dass wir das immer weiter ausgebaut haben und dann auch gesagt haben, eben Lebenshof. Also was bezeichnet eigentlich ein Lebenshof? Ein Lebenshof bezeichnet auch das, dass man eben Bildungsarbeit macht. Und auch gerade zum Beispiel auch Schulen und so weiter, die haben ja auch das sogar im Lehrplan drin. Und die Lehrerinnen, die kennen sich oft gar nicht aus. Dann sind die natürlich auch froh, wenn sie mit ihrer Klasse irgendwo hingehen können, wo es dann auch Tiere hat. Und da gibt es inzwischen schon auch eben Lehrerinnen, die dann gezielt auch nach Lebenshöfen gucken. Und dann haben wir schon auch so gedacht, naja, eigentlich gehören Rinder schon auch dazu. Wir haben aber eigentlich auch immer gesagt, eigentlich haben wir auch nicht so wirklich den Platz. Und haben uns aber immer mal wieder schon auch einen Rind angeguckt, weil wir da natürlich auch Anrufe gekriegt haben für Rinder. Und dann hat jemand wieder angerufen wegen Zwergzebus.
Was sind denn Zebus?
Das sind auch Rinder. Das sind die kleinsten Rinder, Zwergzebus. Also die kommen jetzt nicht unbedingt eigentlich von hier. Und dann sind wir da hingefahren und der Vater, der war schon über 80 und der Sohn, der hat eben gemeint, ja, der Vater, der muss irgendwie ein bisschen abbauen. Und ja, und dann ging es eigentlich um eine andere Kuh und ihr Kalb. Und dann war aber da die Molly und die ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat mich abgeschleckt. Und das war wirklich eine sehr kleine Kuh, also wirklich eine ganz kleine, zierliche Kuh.
Was heißt klein? Wie groß war die?
Also die hat vielleicht so ein Stockmaß von einem Meter, würde ich sagen.
Also so ungefähr Hüfthöhe, so oder ein bisschen höher.
Wahrscheinlich. Und auch klein und zierlich. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn mit der? Und dann hat er gemeint, ja, okay, die könnten wir auch haben. Und dann lief da aber noch ein Bulle mit. Und dann sind wir davon ausgegangen, dass sie trächtig ist oder gedeckt ist. und haben sie dann mitgenommen und haben eine Blutuntersuchung machen lassen. Da kam aber raus, sie ist nicht trächtig. Jetzt war die aber auch schon ein paar Jahre alt. Also, glaube ich, wie alt war sie dann? 3. Und die Schwester hatte schon das zweite Kalb dann. Dann ging man davon aus, vielleicht ist sie auch unfruchtbar. Und er hat dann gemeint, ja, wir können noch ein... Er hat noch 2 Bullenkälbchen, die kommen eh zum Metzger, also können wir noch, wir können ein Bullenkälbchen uns aussuchen. Und dann bin ich da mit 2 Freiwilligen hingefahren und jetzt, wie sucht man das jetzt aus? Jetzt geht man da in den Stall rein, da stehen 2 Bullenkälbchen. Ach du meine Güte. Ja, und das ist natürlich wirklich auch...
Oh Gott, was habt ihr dann gemacht?
Ja, die haben es dann, also das eine Kälbchen, das hat dann sein Schicksal selber besiegelt. Das hat nämlich dann den Bauern umgerannt, als der die Tür aufgemacht hat. Hatte das so eine Panik gekriegt und ist rausgerannt und war weg. Und dann war das andere noch da und das haben wir dann mitgenommen. Das war der Fridolin.
Und was war mit dem Rind, das weggerannt ist, mit dem Bullen?
Naja, der hat dann nicht mehr so lang gelebt.
Den haben sie dann wieder eingefangen und dann.
Ja, der war nicht ganz weg, sondern nur aus diesem Stall halt.
Ach du meine Güte.
Ja, der ist halt auf die Weide wieder gerannt zu seiner Mama.
Und warum muss man die eigentlich töten? Warum kann man die nicht?
Naja, also die hatten die Rinder, also die haben schon eine ganz gute Haltung gehabt, muss man sagen. Also die hatten auch einen Offenstall und der hat so ein großes Grundstück gehabt, aber er hat die natürlich ganz klar für die wegen Fleisch gehalten. Mhm. Also der hat die fürs Fleisch gezüchtet so. Und der hat es 40 Jahre gemacht auch irgendwie. Und genau, und dann war aber das Tragische, also wir dachten ja dann, dass die Molly wahrscheinlich unfruchtbar ist. Und es ist klar, also wir züchten auch nicht, weil das wäre ja dann uferlos. Also unsere männlichen Tiere sind alle kastriert. Jetzt ist es aber auch nicht so gut, wenn man die so früh kastriert, weil die dann wieder andere gesundheitliche Probleme kriegen können. Genau, und dann haben wir dann noch abgewartet und dann war die Molly doch trächtig.
Und deswegen das dritte Rind, weil die das Baby
ja,
bekommen hat.
Ja, und leider ging das aber nicht gut, sondern das Kälbchen ist bei der Geburt gestorben. Und dann war aber der Fridolin war dann auch schon kastriert, weil wie gesagt, wir züchten ja nicht. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir ein Kälbchen aus dem Milchviehbetrieb nehmen, das dort ein Mastkälbchen gewesen wäre. Und die Kuh hat es auch angenommen. Und also da hat man auch wirklich gesehen, was die für eine enge Bindung haben. Also wenn man denen nicht die Kälbchen wegnimmt, sondern wenn man sie wirklich lässt, dann haben Mutter und Kind, die haben einfach so eine innige Bindung und auch wirklich die 3, das sind, es ist einfach eine kleine Familie und
obwohl das eine ist aus der Milchtierhaltung und das andere sind diese Zebus.
Genau, aber sie hat das angenommen, das Kälbchen.
Und der Papa von dem Kälbchen, also was die Eier eigentlich bekommen hätte und was bei der Geburt gestorben ist, das wäre dann eigentlich der Bulle gewesen, der kastriert wurde.
Ja.
Okay.
Gitta, wir haben noch ein paar Minuten und ja, die nächste Redaktion steht schon vor der Tür. Ich winke die auch schon mal rein, damit die schon mal hier die nächsten Mikrofone dann vorhören können, aber wir können noch ein bisschen uns unterhalten. Wie kann man dich oder euch denn am besten unterstützen? Also was hilft
ja,
euch am meisten?
Eine Sache, die man halt leider immer braucht, oder was heißt leider, also die braucht man einfach, das ist natürlich Geld. Einfach, dass man die Tiere richtig gut versorgen kann und auch die Sorgentiere, dass die wirklich die beste Unterstützung bekommen. Und da sind Tierpatenschaften auch ganz toll, weil das einfach so was Regelmäßiges ist, was man auch schon ab 5 € im Monat einfach uns unterstützen kann. Und das andere ist natürlich auch mit einem Bundesfreiwilligendienst. Das ist natürlich auch, das sind ja junge Menschen, die praktisch ihre Zeit spenden und uns da 6 bis normalerweise 12, man kann sogar, glaube ich, auf 18 Monate verlängern, unterstützen oder eben auch ehrenamtlich, wobei das dann weniger so die Tierversorgung, sondern eher auch so mit Bürosachen. Also das war wahnsinnig schwierig, Leute zu finden, die uns auch mal mit diesen Bürosachen unterstützen. Da haben wir jetzt jemand, die uns da auch was abnimmt und also das ist wirklich auch toll, weil das unterschätzt man auch, wie viel Arbeit das ist. Also ich könnte auch den ganzen Tag am Computer sitzen, weil diese Anträge stellen, diese ganzen bürokratischen Abwicklungen und so weiter, das ist auch viel.
Also wie kann man euch denn konkret helfen?
Genau, also so eine Tierpatenschaft.
Wie kann ich so eine Tierpatenschaft bei euch machen? Also ich gehe auf eure Seite von Tierlieben.
Auf die Homepage. Die Homepage heißt einfach Lebenshof Tierlieben. Ja, und da findet man dann so ein Spendenformular. Wir sind auch gerade dabei, die Homepage neu zu machen. Genau, und es gibt noch was Neues, was ich jetzt noch ganz kurz sage in einem Satz. Also unser Sohn steigt mit in die Landwirtschaft mit ein. Und es gibt dann auch Gemüse von unserem Hof, was nur gedüngt ist mit dem Mist von unseren Tieren und ansonsten bio-vegan ist. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr starten. Wir haben das Konzept jetzt geschrieben und warten jetzt auf die Genehmigung. Und spätestens nächstes Jahr gibt es dann hoffentlich diese Kisten.
Ja, Mensch, wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück für beide Projekte. Das klingt ja traumhaft. Also, dass ihr jetzt auch eure eigene bio-vegane Landwirtschaft habt mit der Düngung durch eure geretteten Tiere, die euch praktisch dann zu essen verhelfen. Wunderbar.
Ja, und da stand schon die nächste Redaktion in unserem Rücken, aber ich habe dann einfach die Gitta in das nächste Studio mit rübergenommen, das noch frei war, und wir haben noch ein bisschen weiter gesprochen mit einer ganz persönlichen Frage, die ich noch an sie hatte, weil ich selbst mich nicht mehr so gut erinnern konnte. Sag mal, Gitta, erinnerst du dich eigentlich noch daran, wie wir uns das erste Mal in dem Park begegnet sind, also mit dieser Ziege oder den beiden Lämmern, und da hingen doch auch noch andere Tiere mit dran, die wir dann zusammen gerettet haben. Kann das sein? Das ist irgendwie alles schon so lang her.
Genau, ja, das waren zwei Lämmer, nee, und letztendlich hingen zwei Pferde mit dran.
Genau, zwei Pferde.
Zwei Pferde hingen mit dran, und das war so. Ich habe mitbekommen, dass ein Schäfer Probleme hat mit seinen Lämmern, weil er keine Kapazitäten hatte, die Flaschenlämmer mit der Flasche aufzuziehen. Und bei Schafen kommt es eben immer wieder vor, dass man Lämmer mit der Flasche aufziehen muss, weil die von der Mutter nicht angenommen werden. Und dann haben wir, schwuppdiwupp, hatten wir diese zwei Lämmer. Und da das Tierheim sie ja nicht aufgenommen hat, haben wir dann gesagt, wir ziehen die selber auf. Und da hing aber noch ein Rattenschwanz mit dran. Und zwar gab es da noch zwei Pferde, die der Schäfer aufgenommen hatte, weil die Besitzerin mit einer Gehirnblutung im Koma lag. Und jetzt war er aber völlig überfordert mit diesen Pferden. Und ich habe gesagt, okay, ich helfe ihm. Und dann kam aber auch das Veterinäramt ins Spiel und die Pferde mussten weg. Und das ist eben sowas, also da kann es eben sein, die sagen dann auch Schlachtung kann Tierschutz sein. Und dann mussten wir ganz schnell eine Lösung finden, wo diese Pferde untergebracht werden. Und ich war völlig überfordert und war mit den zwei Lämmern, normalerweise habe ich die immer ins Auto gepackt und bin rausgefahren, mit denen spazieren gegangen.
Ach, wie süß.
Und da hatte ich an dem Tag kein Auto und deswegen war ich im Volkspark und da habe ich dich getroffen. Und dann kamen ganz viele Leute und alle haben gemeint, ach, wie süß und so weiter. Und in dem Moment hatte ich kurz vorher mit dem Schäfer telefoniert, der völlig außer sich war, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. Und dann hast du auch gesagt, oh, was ist denn das da, die zwei Lämmer? Und dann habe ich gesagt, ja, aber da hängt noch eine ganz andere Geschichte mit dran. Und dann war das praktisch, warst du die Rettung in der Not, weil ich war die ganze Zeit alleine mit dieser Geschichte und habe überall rumtelefoniert und wusste nicht, wer kann mir helfen. Und dann hast du gesagt, ja, es gibt da so einen kleinen Tierschutzverein. Du hast einen kleinen Tierschutzverein und hast das dann, glaube ich, da irgendwie geteilt, dass ich Hilfe brauche, und dann hat sich auch jemand gemeldet, das war die Tina, und schwuppdiwupp, oder es war dann schon nochmal ein längerer Prozess, aber waren wir Besitzer dieser zwei Pferde, weil wir mussten die dann praktisch übernehmen und auf uns schreiben, um die aus dieser Situation zu retten. Und damals hatten wir aber keinen Lebenshof und nichts und gar keinen Platz und haben die dann untergestellt in einem Pferdehof. Also erstmal waren sie tatsächlich doch eine gewisse Zeit, die mussten erstmal weg dort, waren die bei uns auf dem Grundstück und dann.
Ich habe die gesehen bei euch. Die Tina hat mir die Pferde dann gezeigt. Ah, ja. Ich war so glücklich. Hey, das waren die ersten Tiere, wo ich geholfen hatte, wirklich die physisch vor dem Schlachten zu retten. Und ich weiß noch, genau, wo wir geredet haben. Damals, ich hatte einen Freund und dem habe ich das erzählt. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen, weil ich dachte, die werden geschlachtet. Das gab ja auch erstmal keine Lösung.
Ne? Ja, ja.
Und es war ja nicht gleich klar, dass die Tina die nehmen kann. Ne?
Nee,
und ich wusste auch nicht, dass dann Tiere so tierschutzmäßig geschlachtet werden sollen. Was ist das denn? Und ich weiß noch, ich bin am Wochenende zu dem gefahren, habe an nichts anderes denken können. Ich habe nur geheult. Und das war dann wirklich, wo ich auch gewusst habe, das ist nicht der richtige Freund für mich. Weil er hat es zwar einerseits verstanden, aber er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich da so heule. Und es war wirklich, ich habe das dann so mitbekommen mit diesen Pferden und dachte, ich kann die nicht retten. Und ich hatte aber das Gefühl, das ist jetzt, da ich davon weiß, auch meine Verantwortung. Und dann habe ich ja noch den Herrn Aufhauser noch kontaktiert. Weißt du das noch? Es gibt diesen Lebenshofgut Eiderbichl in Österreich.
Ja.
Und den habe ich dann auch noch kontaktiert. Und dann hat es aber eben schon geklappt mit der Tina. Aber ich weiß noch, wie total zerstört ich war, weil ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass Tiere geschlachtet werden, nur weil die irgendwie gerade zufällig übrig sind. Also wie gehen wir denn mit Tieren um, dass wir die auf den Müll werfen, wenn die, ja.
Also vor allem war das ja auch so eine tragische Geschichte. Also das war ja nicht so, die Frau hat ja nicht gesagt, ach, ich habe keine Lust mehr, mich um meine Pferde zu kümmern, sondern sie lag ja im Koma. Und ich dachte auch immer, Gott, die wacht aus dem Koma auf und erfährt, meine Pferde sind tot. Also wo ich dachte, da muss es doch, also ich hätte auch gedacht, da gibt's dann so Notfallplätze, wo die dann hinkommen, aber wenn man kein Geld hat, dann gibt's es nicht
und dann hast
genau, und dann habe ich immer, also du warst wirklich der Retten, weil ich wusste auch nicht mehr weiter. Ich habe auch gedacht, ich drehe durch. Also da war ich auch der Meinung, ich mache niemals einen Gnadenhof, weil ich durchdrehen würde mit diesen ganzen Schicksalen auch und was da alles auf einen zukommt. Genau, aber das war dann die Rettung. Dann habe ich gemerkt, manchmal passt es dann doch irgendwie so alles zusammen. Also es hat sich dann alles gut gefügt und wir haben dann das eine Pferd, das war ein altes Pferd auch, die haben wir dann auf einen anderen Hof gebracht, der heißt Animal Hope oder so. Und genau, und das andere Pferd, das wurde dann nach einer Weile auch vermittelt. Also das konnte man dann auch noch an jemand privat vermitteln.
Mann, das ist so eine tolle Geschichte, dass Privatleute, die einander zufällig begegnen, einfach mal zwei Pferde retten, die ihnen gar nicht gehören, die einer armen Frau gehören, die im Koma liegt.
Ja.
Wahnsinn. Sag mal, hat die Frau das jemals mitbekommen dann oder ist sie gestorben?
Doch, sie ist dann wieder aufgewacht und hat sich auch sehr bedankt und wollte uns auch immer mal einladen und so weiter. Aber sie war schon einfach schwer krank, sie konnte es dann nicht mehr.
Oh, okay. Aber sie hat sich noch darüber freuen können, dass ihre Pferde gerettet wurden. Ja. Boah, das ist ja eigentlich eine Filmgeschichte. Also es ist sehr tragisch, aber auch sehr schön eigentlich, dass ja ihr oder wir das hinbekommen haben.
Ja.
Ne? Und ich weiß noch, wie glücklich ich war. Dann habe ich diese Pferde fotografiert auf der Wiese. Und dann war ich so glücklich, immer wenn ich irgendwie deprimiert war, habe ich die Fotos angeschaut von den geretteten Pferden auf der Wiese. Also ich verstehe auch so gut, dass man so einen Lebenshof macht einerseits, dass man das aufbaut. Und zugleich, ich glaube, ich würde an jeder Geschichte zerbrechen, wo ich ein Tier nicht retten kann. Also wo du vorher gesagt hast, eigentlich hättest du dich entscheiden müssen zwischen zwei Ferkelchen oder zwischen den Rindern, zwischen den Bullen. Ich glaube, man könnte mich einweisen. Also wenn ich dann dafür verantwortlich wäre, dass, also zwangsläufig, dass der andere dann nicht genommen wird, das wäre für mich schrecklich. Oder wenn dann Tiere es nicht schaffen, ich wäre, glaube ich, immer so am Heulen. Oder wie gehst du damit um?
Ja, also das ist so, du kannst halt immer nur praktisch das sehen, dass du das siehst, was du Gutes machen kannst. Also das, was du bewirken kannst. Also ich glaube, man muss sich darauf konzentrieren. Also mir geht es so mit den Aktionen oder mit den Mahnwachen. Also das ist sowas, wo ich nicht aushalten könnte, weil ich da das Gefühl hätte, ich stehe hier zwar, aber ich kann in dem Moment nichts ändern, ja. Und jetzt, klar, wir können, viele Tiere können wir nicht helfen, aber den Tieren, denen wir helfen können, mit denen können wir auch was bewirken. Also so denke ich halt immer. Mit denen können wir zum Beispiel die Kinder sensibilisieren oder auch die Erwachsenen oder also ganz arg viele Menschen kommen ja auch und wissen ganz viele Sachen nicht, die ich früher natürlich auch nicht wusste. Also ich wusste nicht, dass es eigentlich diese Legehennen, also man denkt ja dann immer, ach ja, die stehen doch da schön auf der grünen Wiese und so weiter. Aber dass es eigentlich Qualzuchten sind, weil die so viel Eier legen müssen. Oder auch die Rinder, die, also jetzt, das haben wir jetzt gesehen bei unserer Molly, die eben keine normale Milchkuh ist. Also die hatte so ein kleines Euter und hat trotzdem ein Kälbchen damit aufziehen können. Und dann sieht man diese Milchkühe, die halt kaum laufen können, weil die mit diesen riesen Eutern und so weiter und andererseits sind sie so klapperdürr, weil sie gar nicht so viel essen können, wie sie Milch geben und lauter solche Sachen. Also das wusste ich ja früher auch nicht so viel Bescheid und so denke ich halt, dass ich jetzt nur versuchen kann, einfach was anderes zu schaffen. Und das ist auch so, also es kommen ganz arg viele Menschen. Also gestern war auch wieder eine Mutter da, der ihre Söhne jetzt zu uns ins Ferienprogramm kommen. Die waren noch nie da. Und die hat dann auch gesagt, boah, das tut so gut, hier zu sein und hier draußen. Und irgendwie viele sagen das auch, dass es so ein friedlicher Platz ist irgendwie. Und es kommen auch wirklich ganz arg viele Kinder wieder. Also wir haben Kinder, die kommen jetzt seit Jahren zu uns. Und ich, also in vielen Familien verändert es dann auch was.
Ihr schafft Frieden in vielen Bereichen.
Ja, das hoffe ich. Dass man halt so anfängt.
Ja, das ist ja mehr als ein Anfang. Also 71 Tiere sind mehr als ein Anfang. Vielleicht komme ich auch mal bei euch vorbei und schaue mir das
natürlich
alles an.
Da freuen wir uns.
Ihr habt da echt was Großes aufgebaut.
Ja, weil die Nachfrage wirklich einfach auch da ist. Es gibt wirklich richtig viele Leute, die auch sowas gut finden. Ja.
Zum Glück.
Ja.
Na dann, alles Gute weiterhin für eure Arbeit und ich freue mich, wenn ich mal bei euch vorbeikomme.
Ja, ich auch.
Das war Gitta Haas vom Lebenshof Tierlieben und das war's auch schon wieder mit der Sendung Tiere hier im Freien Radio Wüste Welle.